Guten Tag, liebe Zuhörer vom Podcast 20 Märchenminuten. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es eine Sonderfolge oder ich mache jetzt einfach mal weiter mit einer Geschichte, die ich im letzten Sommer bereits begonnen hatte. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, oh, vielleicht ist das doch zu langwierig, baut sich zu lange auf, ist irgendwie nicht so, weiß ich auch nicht. Und jetzt habe ich aber entschieden, und dann habe ich einfach zwischendurch aufgehört, das ist die Geschichte vom Kurier des Zaren, ein Abenteuerroman von Jules Verne. Und dann habe ich einfach aufgehört im Sommer, weil ich gedacht habe, falte mir einfach zusammen, weg damit. Machen wir nicht weiter. Den habe ich nun wieder doch rausgeholt und freue mich, da weiterzulesen. Für diejenigen, die nicht lange suchen möchten, habe ich heute um 12.30 Uhr die ersten 4 Folgen nochmal hochgeladen, sodass also jeder, der Interesse daran hat, heute um 12.30 Uhr nochmal genau die gleichen Folgen aus dem Sommer hören kann. Alle 4. Und heute beginnt der 5. Teil. Kurze Zusammenfassung nochmal, so ganz, ganz, ganz grob. Michael Strogoff wurde als Kurier vom Zaren Nikolaus, das alles spielt vor der Oktoberrevolution 1918, ausgewählt, um Rebellen in Sibirien daran zu hindern, seinen Bruder, der dort als Statthalter eingesetzt ist, zu entführen oder zu täuschen. Es gibt einen Feind, der heißt Iwan Ogarev, und Michael ist auf dem Weg von Moskau nach Sibirien, nach Irkutsk, um dort den Bruder des Zaren zu retten oder zu warnen. Und während dieser Fahrt geschehen allerhand Abenteuer. Er reist als Kaufmann durch Sibirien, durch Russland, hat einen Freibrief. Es ist egal, die Kosten spielen keine Rolle. Er muss, so schnell es geht, nach Sibirien gelangen. Und jetzt sind wir bei Teil 5. Und das Kapitel heißt Wettrennen nach Sibirien. Los geht's. Jekaterinburg lag zwar jenseits des Urals auf asiatischem Boden, gehörte jedoch zum Gouvernement Perm und damit verwaltungstechnisch zum europäischen Russland. Die Stadt hatte in jener Zeit beachtliche Bedeutung, denn außer der wichtigsten Münzstätte des Zarenreiches beherbergte sie die Generaldirektion und war so das Industriezentrum des Landes. Zu der Zeit, da Michael Strogoff mit Nadja und den beiden Journalisten in die Stadt einfuhr, war sie übervoll von Menschen. Russen und Sibirier waren vor Feofar Khans Tatarenhorden, die bereits weit in die Provinzen vorgedrungen waren und im kirgisischen Gebiet offene Rebellion hervorgerufen hatten, nach Perm geflüchtet. Für die Reisenden hatte das den Vorteil, dass auf dem Fahrzeugmarkt Hochkonjunktur war. Bei der politischen Lage drängte es natürlich keinen der anwesenden Fremden, nach Sibirien zurückzureisen. Für die beiden Reporter war es leicht, sich einen zuverlässigen Wagen zu besorgen. Michael Strogoff war mit seinem Tarantas, der sich auf der Fahrt durch den Ural so trefflich bewährt hatte, zufrieden und benötigte für die Weiterfahrt nach Irkutsk nur neue Pferde. Die Straße über das östliche Vorland des Gebirges bot keine Schwierigkeiten. Bis Tjumen und noch weiter bis Novosaimskoje ging es abwärts. Aber dann begann die Steppe. Und das waren über 1700 Werst. Das sind etwa 1900 Kilometer. Das erste Drittel des Weges würden der Kurier und Nadja zusammen mit den beiden Reportern zurücklegen, die bis Ischim wollten. Strogoff hielt es jetzt für richtig, die Reporter über seine Absichten zu informieren. Denn immerhin hatte er ja einen erheblich anderen Reisezweck als die beiden, die auf der Jagd nach journalistischen Schnappschüssen waren. Er sprach: »Meine Herren, natürlich ist es mir lieb, mit Ihnen gemeinsam zu reisen, aber ich muss doch darauf hinweisen, dass ich äußerste Eile habe, Omsk zu erreichen. Meine Schwester und ich wollen dort unsere Mutter besuchen. Uns ist darum natürlich daran gelegen, noch vor den Tataren einzutreffen. Die beiden Journalisten nickten. So werden Sie verstehen, dass wir nur eben Zeit zum Pferdewechsel nehmen und dann ohne Unterbrechung Tag und Nacht weiterfahren.
Wir haben zumindest vorläufig durchaus dieselben Absichten, sagte Mr. Blunt.
Also schön, dann wollen wir aber auch wirklich keinen Augenblick verlieren. Besorgen Sie sich möglichst einen Wagen, der
die Liebenswürdigkeit hat, mit Hinterteil und Vorderteil zugleich in Ischim einzutreffen,
unterbrach ihn lächelnd Monsieur Jolivet und führte damit den Satz in seinem Sinne zu Ende. Eine halbe Stunde später hatte der eifrige Franzose einen Tarantas aufgetrieben. Schnell war die Reisegruppe startbereit und gerade zur Mittagszeit verließen die beiden Fahrzeuge die Stadt. Nadja saß tief in Gedanken versunken und blickte über den Weg hin, der sie durch dieses eintönige Land der Verbannten ihrem Vater entgegenführen sollte. Ohne Interesse sah sie, was rechts und links der Straße lag. Das Land schien wenig fruchtbar und nur stellenweise bebaut. Dem kargen Boden sah man nicht an, dass er tief unter seiner Oberfläche Reichtümer an Bodenschätzen, Eisen, Kupfer, Platin und Gold barg. So war es auch verständlich, dass die Reisenden nur auf wenige Dörfer stießen. Für die Bevölkerung war es einträglicher, in der Stadt zu arbeiten, als dem ärmlichen Boden dürftige Erträge abzuzwingen. Nadja sah in Gedanken ihren Begleiter vor sich stehen, diesen verständigen Mann, den das Schicksal ihr zugeführt hatte. Unvergesslich war für sie die erste Begegnung während der Bahnfahrt nach Nischni Nowgorod. Sein unerwartetes Erscheinen im Polizeigebäude, die selbstverständliche, brüderliche Vertrautheit, mit der er sich ihrer angenommen hatte, die warmherzige Fürsorge während der Dampferfahrt und dann seine männliche Kraft und Entschlossenheit beim Kampf mit dem Bären. Was war das für ein wunderbarer Mensch, den sie nun Bruder nennen durfte? Sie öffnete die Augen. Ihre Blicke schweiften behutsam zur Seite und streiften sein herbes, kühnes Gesicht. Ein gutes Gefühl der Geborgenheit durchströmte sie. Kein Hindernis konnte sie mehr schrecken. Nadja war sich völlig sicher, dass sie das Ziel ihrer Reise erreichen werde. Auch Michael Strogoff war dem Schicksal dankbar, dass es ihm eine solche Schwester zugeführt hatte. Bisher hatte er es keinen Augenblick bereut, dass er sich ihrer angenommen hatte. Ganz abgesehen davon, dass ihre Begleitung ihn erheblich unverdächtiger machte. Als sein Blick zur Seite und über ihr zartes Profil glitt, wandte sie sich ihm zu. Und beide lächelten sich mit einer selbstverständlichen Vertrautheit an, die sie in dem Bewusstsein bestärkte, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. Im Übrigen mussten Michael und Nadja sich darüber klar sein, dass jetzt auf sibirischem Boden die eigentlichen Schwierigkeiten erst beginnen würden. War Iwan Ogarev, wie die beiden Reporter behaupteten, tatsächlich schon über die Grenze, dann hieß es vorsichtig sein. Und sicherlich musste man hier, jenseits des Urals, damit rechnen, auf Schritt und Tritt Spionen und Spitzeln zu begegnen. Für Strogoff, den Kurier, gab es keinen Zweifel. Erhob sich auch nur der geringste Verdacht gegen seine Person, so war es um seinen Auftrag geschehen. Wahrscheinlich sogar um sein Leben, an dem ja auch nun das von Nadja hing. Weit weniger bewegt waren die Gedanken der beiden Insassen des zweiten Wagens. Umso lebhafter waren ihre Gespräche, die natürlich zum wesentlichen Teile von Monsieur Jolivet bestritten wurden. Mr. Blunt begnügte sich mit einsilbigen Antworten. Im Übrigen hielten sie als Reporter natürlich die Augen offen und machten ihre Notizen, soweit die eintönige Fahrt Stoff bot. Bei jedem Pferdewechsel stiegen sie aus und traten zu Strogoffs Wagen. Nadja blieb meist in ihrem Tarantas sitzen. Nur wenn man den Aufenthalt zum Essen benutzte, stieg auch sie aus. Monsieur Jolivet bemühte sich dann aufmerksam und sehr höflich um ihr Wohlergehen. Er fand sie überaus reizend und sah mit Bewunderung, wie energisch sie die Strapazen der Reise ertrug. Nadja hatte dann immer ein dankbares Lächeln für ihn, aber im Übrigen verhielt sie sich in der Gesellschaft der drei Männer äußerst zurückhaltend. Ganz im Gegenteil zu seinem Kollegen schenkte Mr. Blunt dem jungen Mädchen kaum Beachtung.
»Für wie alt halten Sie die junge Livländerin?«
fragte ihn Monsieur Jolivet einmal. Und da blinzelte Mr. Blunt ihn ganz erstaunt an und fragte ernsthaft,
»Which junge Livländerin?«
»Aber ich bitte Sie, Mr. Blunt, die Schwester von Monsieur Karpanow.«
»Ist sie denn seine Sister?«
Und solche Gleichgültigkeit konnte selbst den unbekümmerten Franzosen ärgern.
»Nein, seine Grand-Mère natürlich«, versetzte er unwillig. »Für wie alt halten Sie denn das Mädchen?«
fragte er nun noch einmal.
»Leider war ich bei Ihrer Geburt nicht dabei, sonst könnte ich es Ihnen ganz genau sagen.«
Mr. Blunt besaß eben so seine ganz besondere Art zu zeigen, wenn er sich für irgendetwas überhaupt nicht interessierte. Immer weiter ging es durch das einsame, öde Land nach Osten. Die Witterung war günstig, der Himmel nur wenig bewölkt und die Wärme erträglich. Hätten die Wagen eine Federung gehabt, wäre überhaupt alles in bester Ordnung gewesen. Mit dem Tempo, das sie schafften, war Strogoff auch sehr zufrieden. Nur selten sahen die Reisenden einige Bauern. Für sie war dies ein deutliches Zeichen der bedrohlichen Lage, denn die Bevölkerung war vor den vorrückenden Horden der Tataren zurückgewichen. Ganze Dörfer waren geräumt. Mit ihrer gesamten beweglichen Habe, den Schafherden, Kamelen und Pferden, waren die Bauern nach Norden gezogen. Auch einige der Kirgisenstämme, die Russland treu geblieben waren, hatten ihre Zelte abgebrochen und sich, um den Gewalttaten der Tataren zu entgehen, hinter den Irtisch und den Obi-Fluss in Sicherheit gebracht. Seltsamerweise wurde der Dienst in den Posthaltereien und der Telegrafendienst immer noch aufrechterhalten. Bisher hatte es auf keiner der vielen Poststationen Schwierigkeiten gegeben, Pferde zu den üblichen Bedingungen zu erhalten. Auf jeder Poststation konnte man auch Telegramme aufgeben und sie gingen prompt durch, soweit nicht gerade amtliche Diensttelegramme als vordringlich abzufertigen waren. Natürlich machten die beiden Reporter von dieser Möglichkeit, mit der großen Welt in Verbindung zu sein, ausgiebig Gebrauch. Bis dahin war der Kurier mit dem Verlauf der Reise zufrieden. Nirgends hatte es einen unvorhergesehenen Aufenthalt gegeben. Er sagte zu Nadja, Feofarkan hat seine Vorhut wohl inzwischen erheblich über Krasnojarsk hinausgeschoben. Gelingt es uns, sie noch zu umgehen, so haben wir es geschafft. Dann sind wir vor ihr in Irkutsk und das in einer Zeit, die alle bisherigen Rekorde übertrifft. Die knapp 220 Werst, also 240 Kilometer, bis zum Städtchen Tulugisk schafften sie am ersten Tag, hielten sich kaum eine halbe Stunde zum Frühstücken auf und jagten dann weiter. Ihr Versprechen, höheren Fahrpreis zu zahlen, sorgte bei den Kutschern für das nötige Tempo. Schon ein paar Stunden später hielten beide Tarantasse vor dem Posthaus des Städtchens Tjumen, das noch fast 60 Werst von Tulugusk entfernt lag. In den Straßen herrschte reger Betrieb, wie man ihn hier noch nie erlebt hatte. Die beiden Reporter versuchten sogleich, sich über den ersten Stand der Dinge zu unterrichten. Was sie jedoch von den sibirischen Flüchtlingen erfahren konnten, klang wenig beruhigend. Der Tatarenfürst Feofar Khan stehe mit seinem Heerhaufen bereits unmittelbar am Ischim. Noch in diesen Tagen werde der Rebell Iwan Ogarev zu ihm stoßen, wenn er nicht bereits in Feofar Khans Hauptquartier eingetroffen sei.
»So wird es nicht mehr lange dauern, bis es in Ostsibirien losgeht«, meinte Monsieur Jolivet.
Strogoff hörte diesen naheliegenden Schluss verbissen an, aber weder durch ein Wort noch durch seine Miene ließ er sich irgendetwas anmerken. Was würde der Zar wohl in dieser bedrohlichen Lage unternehmen? Mit einem Einsatz russischer Truppen war vorerst nicht zu rechnen, denn sie mussten ja erst von weit her aus ihren Standorten auf europäischem Boden in Marsch gesetzt werden. Es waren jedoch Kosaken aus dem Gouvernement Tobolsk nach Tomsk unterwegs.
»Hoffentlich sind sie in der Lage, die Horden der Tataren abzuschneiden«, dachte Michael voller Besorgnis.
Es ging nun weiter, über Flüsse und durch Städte, und dann hatten sie das Vorland des Urals hinter sich. Die endlose sibirische Steppe, die sich ohne Baum und ohne Strauch bis nach Krasnojarsk hinzieht, begann. Nur die Telegraphenpfähle rechts und links des staubigen Weges unterbrachen die schreckliche Eintönigkeit. Schneller als bisher jagten die beiden Reisewagen in der Ebene dahin.
»Los, ihr Turteltäubchen! Wollt ihr etwa stehen bleiben, ihr Schildkröten?«
So trieben die Jemschiks ihre Gäule unermüdlich mit Lob und Tadel an. Die Tarantasse mochten etwa 30 Werst vor der Stadt Ischim sein, als Strogoff eine Staubwolke bemerkte, die ein vor ihnen jagender Reisewagen aufwirbelte. Sie hatten erst vor kurzem den letzten Pferdewechsel hinter sich und fuhren deshalb ein frisches Tempo. Schnell holten sie auf und erkannten vor sich eine Postkutsche, über und über mit Staub bedeckt. Sie hatte offenbar schon eine lange Fahrt hinter sich. Den Jemschik trieb der Ehrgeiz an, das Letzte aus seinen Gäulen herauszuholen. Es hatte den Anschein, dass der Postwagen vor ihnen nicht durch Novosaimsk gekommen sei, sondern von irgendeinem Seitenweg aus, um diese nach Irkutsk führende Hauptstraße zu erlangen. Michael Strogoff, wie auch den beiden Journalisten, war natürlich daran gelegen, noch vor der Kutsche die Poststation zu erreichen, um sich die besten Pferde für die Weiterfahrt zu sichern.
»Los, fahr zu!« rief er dem Jemschik zu. »5 Kopeken Zulage!«
Da ließ der Jemschik die Peitsche knallen und war sogleich Seite an Seite mit der Postkutsche. Offenbar waren deren Pferde allzu ausgepumpt. Strogoffs Tarantas fuhr vor dem der beiden Journalisten. Als er auf gleicher Höhe mit dem fremden Fahrzeug war, zeigte sich dort am Fenster ein Gesicht. Der Kurier konnte es kaum erkennen. So schnell jagte sein Wagen dahin.
»Anhalten!«
schrie eine Stimme wütend. Aber natürlich dachte keiner der beiden Jemschiks daran, sich um einen solchen Befehl zu kümmern. Im Gegenteil, sie hatten Spaß daran, die Gäule noch mehr anzutreiben. Es gab ein wildes Wettrennen. Das Gespann der Postkutsche ließ sich durch das Tempo der beiden vorausfahrenden Tarantasse anspornen und hatte nun plötzlich wieder Kraft, das mörderische Tempo mitzuhalten. Alle drei Fahrzeuge verschwanden in einer einzigen Staubwolke, aus der ununterbrochen Peitschen, Knallen, anspornendes Geschrei der Jemschiks und zornige Verwünschungen auf die dahinpreschenden Gäule niedergingen. Die beiden Tarantasse ließen sich ihren Vorsprung nicht nehmen, denn Strogoff wusste, dass dieser Abstand viel bedeuten konnte. Möglicherweise war der Postmeister nicht in der Lage, für alle drei eintreffenden Fahrzeuge frische Pferde zu stellen. Eine halbe Stunde später lag die Postkutsche bereits weit hinter ihnen. Die Uhr schlug 8, als die beiden Tarantasse in Ischim eintrafen. Dicht am Stadteingang lag die Postmeisterei.
»Eilig! Ein Gespann!« rief Michael.
Schon aus wenigen Andeutungen entnahm er, dass die Vorhut der Tataren in bedrohlicher Nähe stehe. Vor 2 Tagen hatten alle Behörden ihre Dienststellen geräumt und waren bis Tobolsk zurückgegangen. In ganz Ischim sah man keinen Regierungsbeamten und keinen Soldaten mehr. An dieser Stelle machen wir mal einen Break. Ich denke, es geht einfach nächste Woche weiter mit einer neuen Folge vom Kurier des Zaren. Ich hoffe, ihr seid genauso angefixt wieder wie ich und bleibt dabei. Bis nächstes Mal. Ach so, und hört euch natürlich die ersten 4 Folgen auch nochmal an, die gleich nochmal veröffentlicht werden um 12:30 Uhr. Bis dann. Tschüss.